Guten Morgen. Wir stehen mitten im Epheserbrief und ich bete einfach auch nochmal kurz. Vater, danke dafür, für dein Wort. Danke, dass du kommst und dass du deinem Wort Kraft gibst und dass dein Wort mächtig ist, Dinge zu verändern, Mauern einzureißen, Sachen zu scheiden. Ich bitte dich, dass du hier einen Raum schaffst von Licht und Frieden und deiner Gegenwart, der es unmöglich macht, dass Dunkles und Finsteres, wie wir heute Morgen gesungen hat, diese Sache verdreht, dein Wort verdreht. Ich bitte dich, dass du Freiraum schaffst, dass wir zu dir kommen können, dass wir dir neu begegnen, dass du uns neu begegnest, dass du beginnst, uns zu verändern, dass du weitermachst, uns zu verändern, Herr. Herr, komm du und zeig du uns auf, wo wir stehen und wie du mit uns weitergehen willst. Danke, Herr. Amen. Ja, das Thema heute ist die Waffenrüstung Gottes. Ein Abschnitt der Bibel, aus dem wir gelegentlich sowas gemacht haben, so für Kinder, ne? Wir Erwachsenen brauchen das ja nicht. Da haben wir so eine Plastikrüstung und zeigen den Kindern, guck mal so und so. Und wir denken, wir haben das alles verstanden. Wir leben da drin. Und überhaupt, in der Vorbereitung zu dieser Predigt hatte ich ein Bild von dieser Gemeinde. So wie jetzt waren Stühle besetzt. Aber ich konnte die Rüstungen sehen. Und ich habe gesehen, dass keiner seine Rüstung komplett dabei hat und dass alle möglichen Bestandteile der Rüstung beschädigt waren. Ich habe gesagt, ja, das kann so nicht bleiben. Das kann so nicht bleiben, das kann es nicht sein. Und mit Gottes Gnade werden wir ein Stück näher daran kommen, diese Teile zu erkennen, die bei uns defekt sind. Und dann liegt es an uns, unsere Entscheidung ist es zu sagen, okay, da will ich jetzt reingehen. Davon möchte ich mehr. Damit gebe ich mich nicht mehr zufrieden. Steigen wir ein in den Epheserbrief. Der Epheserbrief, wir hatten gesehen, dass er am Anfang feiert, wer Jesus Christus ist. Er sagt, in ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen durch Christus. In ihm hat er uns erwählt. Er hat uns vorbestimmt, dass wir seine Kinder sein sollen. Er hat uns erlöst. Also der Epheserbrief beginnt damit, zu feiern, was Jesus Christus ist und was Jesus Christus getan hat. Das ist der Einstieg. Das waren die ersten Kapitel. Dann kommt Paulus darauf, was ist die Gemeinde? Was ist die Gemeinde? Die Gemeinde ist sein Leib. Die Gemeinde ist das, was diese Herrlichkeit auf diese Erde bringt. Aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben, nicht aus euch. Gottes Gabe ist es und nicht aus Werken. Wir sind sein Werk, geschaffen zu guten Werken. Wir sind die, die diese Herrlichkeit in der Welt haben. Wir sind die Erben, wir sind die Erlösten. Dann kommt Paulus auf einige praktische Verhaltensregeln zu sprechen. Und dann kommt der Bereich, mit dem wir uns heute beschäftigen. Er beginnt bei Epheser 6, Vers 10 und er beginnt mit zuletzt. Zuletzt kann heißen, bevor ich es vergesse, ich wollte euch noch was sagen. Da war noch was. Zuletzt kann aber auch heißen, jetzt, wo ich euch diese Offenbarung mitgeteilt habe, wer Jesus Christus ist und wo ich euch diese Offenbarung mitgeteilt habe, was ihr dadurch seid, seid ihr fähig zu hören, was jetzt kommt. Und ich glaube, dieses zuletzt ist eher so zu verstehen. Noch einen Schritt zurück. Paulus schrieb diesen Brief im Gefängnis. Er hatte keinerlei eigene Fähigkeit, aus dieser Situation rauszukommen. Er war bedrängt. Er wusste nicht, wie es weitergeht. Es war alles drin von Begnadigung vom Kaiser und die Missionsreise, die er weiter geplant hatte, bis hin zu, an einem schönen Morgen wirst du hinausgeführt und gekreuzigt oder verbrannt. War alles drin. Er wusste nicht, wie es weitergeht. Und trotzdem schreibt er so einen Brief, ja, wenn ihr den mal lest am Anfang. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns begnadet hat mit jedem geistlichen Segen im Himmel. Jeder meint übrigens, jeder, alles was da war, runter damit auf die Erde, zu uns durch Jesus. Warum ich erwähne, dass er im Gefängnis war, ist, er war nicht im Gefängnis, er war unter Hausarrest. Und unter Hausarrest wurde er permanent durch einen römischen Soldaten bewacht. Und diese Gegenwart dieses Soldaten, man weiß übrigens nicht genau, wer wessen Gefangener war. Man muss sich vorstellen, dass man mit einem der größten Evangelisten dieser Zeit, mehrere Stunden am Tag zusammen war. Und die militärischen Mächte dachten, ja, wir haben ihn gefangen, er ist bewacht. Und nach 8 Stunden oder 10 Stunden kam die Ablösung. Und Paulus dachte sich, wieder einer, ja, den kenne ich noch nicht. Im Ernst, manchmal tut Gott merkwürdige Wege nutzen, um tolle Dinge zu erreichen. Denn das waren Soldaten aus der Umgebung des Kaisers. Er hatte sich auf den Kaiser berufen, er war gefangen in Rom und der kaiserliche Haushalt hörte hierdurch Stück für Stück das Evangelium. Aber Paulus hatte die ganze Zeit einen römischen Soldaten vor sich. Und irgendwie hat er diese Analogien, über die er jetzt spricht, gebildet. Er hat sich überlegt, wie ist das eigentlich mit Wahrheit? Wahrheit, wenn ich mir diesen Soldaten so ansehe, ist, will ich jetzt noch nicht verraten, wir machen es spannend. Zuletzt beginnt er also, zuletzt, jetzt könnt ihr hören, was ich zu sagen habe. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Seid nicht stark in eurer eigenen Kraft, sondern in der Beziehung zu Jesus Christus. Die Kraftquelle ist er. Die Grundlage von dem, was jetzt kommt, ist, die Kraftquelle ist Jesus. Seid stark, nicht in euch, nicht in euren Fähigkeiten, nicht in dem, was ihr im Natürlichen erworben habt, sondern seid stark in dem Herrn. Und dann sagt er nochmal, und in der Macht seiner Stärke. Warum erwähnt er das separat? Was ist der Unterschied? Seid stark in dem Herrn, reicht das nicht? Was ist das? Stark sein in der Macht seiner Stärke. Was Paulus hier anspricht, ist Autorität. Es gibt einen Unterschied zwischen Macht und Vollmacht, zwischen Kraft und Autorität. Ein Beispiel, New York. Ein Auto rast durch die Stadt, hat verschiedene böse Menschen an Bord, die etwas gestohlen haben oder sowas. Oder auch nur jemand, der zu schnell gefahren ist. Und dieses Auto soll aufgehalten werden. Beispiel 1. Durch eine Panzersperre. Diese Panzersperre ist ungefähr 1 Meter breit, aus Stahlbeton, kommt aus dem Boden, das Auto fährt dagegen, das war's. Diese Panzersperre hat die Kraft, sie hat die Macht, das Auto aufzuhalten. Beispiel 2 wäre ein Polizist, der sich dem Auto in den Weg stellt. Die bösen Leute werden über den drüber fahren. Er hat keine Macht, die aufzuhalten. Wenn es nur ein Verkehrssünder ist, dann wird dieses Auto anhalten, weil er Vollmacht hat. Ich meine, 80 Kilo Polizist, die dastehen, die haben jetzt nicht wirklich in sich selbst die Kraft, das Auto aufzuhalten. Aber hinter ihm steht die gesamte Staatsmacht. Und deswegen hält der Fahrer lieber an. Und ähnlich ist unser Verhältnis auch. Wir haben keine Macht, Dinge im Reich Gottes zu bewegen. Sondern wir müssen stark sein in dem Herrn, in unserer Beziehung zum Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das heißt, wir müssen in dieser Beziehung leben, um die Autorität wahrnehmen zu können. Dann kommt die Perspektive. Zieht an die Waffenrüstung Gottes. Das heißt, da hatte der Soldat vor ihm mal Pause, evangelisiert zu werden. Und er hat sich überlegt, was diese Teile bedeuten. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Hier steht, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Wer möchte gerne bestehen gegen die Anschläge, die der Feind auf dein Leben plant? Und hier steht, tu dies damit. Der Umkehrschluss heißt, tu dies nicht und du wirst nicht. Lass diese Waffenrüstung vor sich hingammeln, gib dich zufrieden mit dem, was du bereits hast und du wirst nicht bestehen gegen die Anschläge des Teufels. Wir haben diese Waffenrüstung wirklich als Bild gebraucht, so für den Kinderdienst. Aber das ist es nicht, sondern Paulus sagt, hey, hier, das ist wichtig. Willst du gegen die Anschläge des Teufels bestehen, dann tu Folgendes. Jetzt stellt er die Perspektive klar. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen. Nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Also er sagt, was jetzt folgt, ist wichtig, damit ihr bestehen könnt gegen die Anschläge des Teufels. Und die richtige Perspektive ist, ihr kämpft nicht mit Fleisch und Blut. Ihr kämpft nicht, wenn dein Chef, deine Chefin merkwürdig ist und böse Dinge tut in deinem Leben und dich mobbt, dann ist das eine Sache. Und Gott wird sie dafür eines Tages zur Rechenschaft ziehen. Aber dahinter steht etwas, sagt Paulus, sagt das Wort Gottes, eine geistliche Macht. Gott wird die Menschen, die uns Böses tun, zur Rechenschaft ziehen. Aber die sind nicht unser eigentliches Problem, sondern die geistlichen Mächte dahinter. Also, zieht diese Waffenrüstung an, damit ihr bestehen könnt gegen die Anschläge. Wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Jetzt kommt einer und sagt, ha, aber warte mal, ich habe gedacht, der Herr hat schon gewonnen. Entschuldigung. Ich bin da aufgewachsen. Ja, was ist denn jetzt? Wer herrscht denn hier? Ja, wer herrscht hier? Habe ich nicht erlässt, da habe ich ja Angst. Die Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen. Ich mache mich nicht über... Ich bin wirklich da aufgewachsen, ja. Tja, wie ist das? Ich meine, was steht hier? Ich dachte wirklich, Jesus hat gewonnen. Gehen wir lieber nach Hause? Nein, natürlich hat der Herr gewonnen. Was wir hier erleben, sind Rückzugsgefechte einer besiegten Armee. Rückzugsgefechte einer besiegten Armee. Die Armee ist besiegt. Aber es gibt noch Schlachten, die geschlagen werden müssen. Weil sie nicht aufgegeben hat, als sie besiegt war. Hat Gott denn nicht die Gewalt, dass dieser Sieg auf einmal offenbar wird und diese Welt erfährt? Hat er die? Ja, warum tut das nicht? Da sind viele, viele Menschen. Und diese vielen, vielen Menschen, die haben noch nichts von ihm gehört. Und die haben sich noch nicht entschieden für ihn. Und wenn er den Sieg offenbar machen würde und wiederkäme, wäre es für die vorbei. Und deswegen lässt er uns in diesen Rückzugsgefechten noch kämpfen. So, seid stark in dem Herrn, von der Beziehung lebt ihr. Die Autorität, die er euch gibt über seine Macht, die müsst ihr ausüben. Tut das, was jetzt kommt, damit ihr bestehen könnt. Wir kämpfen gegen Geister. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten, alles überwinden und das Feld behalten könnt. Und jetzt beginnt er, diese Waffenrüstung zu beschreiben. Ich habe ziemlich viel in Lexika und im Internet verbracht. Manches von dem, was ich jetzt erzählen werde, klingt so, als hätte ich mir das ausgedacht, weil die geistliche Analogie so toll passt. Aber das ist es nicht. Es ist alles so, wie ich das jetzt beschreiben werde. Er sagt zunächst, steht fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Wir gehen jetzt also durch die einzelnen Teile dieser Waffenrüstung durch und sehen erstmal, welche Funktion hatte dieser Bestandteil der Rüstung. Dann gucken wir uns ein paar geistliche Analogien an und dann gucken wir, was das fürs tatsächliche Leben bedeutet. Seid ihr noch halbwegs fit, frisch und da? Sollen wir mal Kaffee ausgeben? Nein, gut. Okay, zunächst der Gürtel der Wahrheit. Man stellt sich unter Gürtel sowas vor, wie ich hier anhabe, Leder, Schnalle, das war's. Aber der Gürtel war damals anders. Im ersten Jahrhundert, um die Zeit Christi rum, entwickelte sich aus verschiedenen Gürteln ein einheitlicher Gürtel. Man hatte vorher einen Gürtel, der zusammenhielt, einen Gürtel, an dem das Schwert hing, unter Umständen noch andere, meistens waren es zwei. Aber so um diese Zeit wurde das zu einem Gürtel zusammengefasst. Bei diesem Gürtel handelte es sich um einen Lederstreifen, der um die Lenden getragen wurde, mit Metallplatten besetzt und an dem dann verschiedene Dinge eingehängt wurden. Der Gürtel hatte, so wie er hier ist, die Funktion, zusammenzuhalten, den Platten- oder Kettenpanzer an seiner Stelle zu halten, das Schwert zu befestigen. Das heißt, ohne den Gürtel hielt die ganze Rüstung nicht zusammen. Er war ein wichtiges Bestandteil. Vorne am Gürtel befanden sich Lederstreifen, die herabhingen und die ebenfalls mit Metallplättchen und unten mit kleinen Metallstückchen, die frei schwingen konnten, versehen waren. Also, der Gürtel, ein Lederstreifen mit Metallplättchen und vorne hingen weitere Lederstreifen herunter, die mit Metallplättchen versehen waren. Der Gürtel hatte die Funktion, zusammenzuhalten, das war die erste Funktion, zusammenhalten und als Halterung dienen für das Schwert. Die zweite Funktion war, der Gürtel war der Ausweis des Soldaten. Der Soldat trug seinen Gürtel immer, auch zur Toga. Wenn er seine Leinentoga anhatte, dieser Gürtel war immer zu tragen. Man wusste, er gehört zur Armee. Man wusste, er gehört zu diesem Truppenteil. Der Gürtel funktionierte wie ein Ausweis. Diese lustigen Streifen, die vorne runterhingen und die mit Metallplättchen besetzt waren, die hatten verschiedene Funktionen. Zum einen dienten sie zum Teil als Intimschutz. Wenn irgendwie ein Streifschuss oder ähnliches kam, der wurde von diesen Plättchen tatsächlich so weit abgelenkt oder abgefangen, dass es eine gewisse Sicherheit gab. Die zweite Funktion dieser Streifen war, wenn die Soldaten gemeinsam marschierten, schlugen diese Streifen gegeneinander und erzeugten ein Geräusch, das dem Feind Angst einflößte. Bereits wenn die Armee in der Ferne auftauchte, hatten die Leute, die gegen sie kämpfen sollten, Angst, wenn sie marschierte. Man hörte nicht nur dieses Rhythmische von den Stiefeln, sondern das richtige Rasseln und Klappern der Rüstung und dieser Streifen. Das ist so die Funktion des Gürtels. Wahrheit. Was ist Wahrheit? Vorschläge. Was ist Wahrheit?
Wahrheit.
Bitte? Wort Gottes ist Wahrheit. Jo? Nicht lügen. Sachlich richtige Information. Jesus Christus ist die Wahrheit. Ja. Wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Wir sollen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und Jesus Christus hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Viele Menschen denken, Wahrheit wäre sachlich richtige Information. Ja? Wahr ist 2 plus 2 ist 4. Falsch ist 2 plus 2 ist 5. Meistens. In der Tat hat Wahrheit viel damit zu tun, mit Jesus zusammenzuleben. Jesus ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist keine Philosophie, sie ist eine Person. Im Geist und in der Wahrheit anbeten, die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird uns frei machen. Wenden wir das doch mal an. Wenn wir Jesus nahe sind, wenn wir in dieser Wahrheit leben, wenn wir Transparenz und Wahrhaftigkeit zu einem Fundament in unserem Leben machen, dann geschehen Dinge, die durch diesen Gürtel symbolisiert werden. Ohne Transparenz und Wahrheit. Wenn du dich zufrieden gibst in deinem Leben mit Halbwahrheiten und mit Dingen, die nicht in Ordnung sind und du weißt, du könntest sie bereinigen, dann hält deine ganze Rüstung nicht zusammen. Dann magst du eine Zeit lang Gaben ausüben, aber die Gaben werden nicht dauerhaft sein in deinem Leben, weil sie befestigt sein müssen an dieser Wahrheit. Wenn du diesen Gürtel nicht trägst, dann wird deine geistliche Fortpflanzungsfähigkeit angegriffen sein. Du wirst dich geistlich nicht so fortpflanzen können. Du wirst beängstigend sein wie ein neugeborenes Kätzchen. Alles Analogien, die ich aus diesem Gürtel ziehen kann. Wenn du den Gürtel trägst, dann hält deine Rüstung zusammen. Wenn du den Gürtel trägst und mit anderen zusammen bist, dann geht von dir etwas aus, was den Feind beängstigt. Wenn du den Gürtel trägst, dann weiß jeder, wer du bist, zu welcher Armee du gehörst. Wenn du den Gürtel trägst, dann wird das Wort Gottes in deinem Leben einen ganz anderen Halt haben. Wenn du Wahrheit und Transparenz zu einer Grundlage deines Lebens machst. Steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Leidenschaftliche Asterix-Leser stellen sich darunter immer eine Stahlplatte vor. Vorne eine Stahlplatte hinten, die schön geformt sind und an der Seite verbunden sind. Das kam erst im Hochmittelalter und ist sehr, sehr schwierig von den Bewegungsabläufen her. Man kann sich da unglaublich schlecht bewegen mit. Der Panzer, der damals getragen wurde, war ein Kettenpanzer. Er bestand aus feinen Metallringen, die ineinander gewoben waren. Es gab auch einen Plattenpanzer. Werbung. Die Unterlagen zur Predigt sind dieses Mal nicht nur schön freundlich und farbig, ist eine Mogelpackung, innen ist dann schwarz-weiß, sondern es sind auch noch ein paar Bildchen mehr drin, beispielsweise das Bild eines Plattenpanzers, wie die Platten damals ausgesehen haben, ist aus der ersten Reihe gerade noch zu erkennen. Es gab also tatsächlich einen Plattenpanzer, in dem Metallstreifen oder Metallplättchen mit Lederriemen miteinander verbunden waren, aber das waren so die beiden Modelle, die getragen wurden. Dieser Panzer hatte die Funktion, den Oberkörper bis auch zum Teil zum Unterkörper zu schützen und damit die lebenswichtigen Organe zu schützen. Der Panzer, wer von euch kennt den Ausdruck hieb- und stichfest? Dieser Panzer ist hieb-, aber nicht stichfest. Der kommt daher, dieser Ausdruck hieb- und stichfest. Ja? Hiebfest heißt, man kann mit einem stumpfen Werkzeug dagegen hauen und es passiert nichts, also mit einer Keule oder sowas. Stichfest heißt, man nimmt einen Dolch oder einen Speer oder ein Schwert und sticht dagegen, kommt man durch die Kettenringe mühelos durch. Also hieb-, aber nicht stichfest. Ja, das ist der Panzer. Paulus vergleicht diesen Panzer mit der Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Wo kommt Gerechtigkeit her? Wie funktioniert Gerechtigkeit? Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Das Wort Gottes sagt im Korintherbrief, denn er, Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das heißt, wir haben nicht irgendwie Gerechtigkeit, also wie so ein Blinker. Ich hab sie nicht, ich bin wieder ein Sünder, sondern wir sind zu der Gerechtigkeit geworden. In dem Augenblick, in dem wir unser Leben Jesus anvertraut haben, in dem wir gesagt haben, ich möchte dieses alte Leben nicht mehr, ich möchte die Sünde nicht mehr, ich möchte die Schlechtigkeit nicht mehr, die in meinem Leben war. Ich glaube nicht, dass das, was ich bisher getan habe, den Ansprüchen Gottes genügt hat. Ich möchte Freiheit davon. Ich vertraue mein Leben Gott an. Ich bitte, dass du kommst und dass du mich frei machst. In dem Augenblick bist du zur Gerechtigkeit Gottes geworden. So. Und diese Gerechtigkeit beschützt deine lebenswichtigen Organe. Die beschützt insbesondere dein Herz. Dieser Panzer beschützt das Herz. Der Panzer schützt das Herz. Wenn du jetzt schluderst mit deiner Gerechtigkeit oder die Gerechtigkeit nicht erkennst, die Gott hat in deinem Leben, dann ist dein Herz in Gefahr. Ich kann nicht auf jeden Teil der Rüstung so intensiv eingehen, wie man das könnte. Aber setz dich damit auseinander. Lass dir von Jesus zeigen, lass dir vom Herrn zeigen, wie das ist mit der Gerechtigkeit. Wie gerecht du tatsächlich bist. Und lass dein Herz davon beschützt sein. Also, wir hatten gesagt, der Gürtel, die Wahrheit, Jesus Christus. Der Panzer, die Gerechtigkeit, Jesus Christus. Gehen wir mal weiter. An den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Da stellt man sich jetzt so wundervolle Kampfstiefel vor, ja. Springerstiefel, gefüttert, gib ihm. Die Kampfstiefel der Gerechtigkeit sind also eher ziemlich schlabbrige Ledersandalen, die aus einem groben Stück Rinderleder geschnitten wurden, ziemlich dicke Sohle hatten und dieses hochkomplizierte System von kleinen Riemchen, das oben drüber war und das eher ein bisschen wirkt, das wurde durch einen Riemen, der durchgezogen ist, zusammengehalten und zusammengezogen. Um dem Ganzen eine gewisse Stabilität zu geben, war die Sohle genagelt, drunter genagelt, nochmal eine dickere Ledersohle und die Nägel waren dann alle umgebogen und von oben wurde eine Ledersohle eingelegt, die verhinderte, dass die Nagelspitzen, also ich meine, das war ja eine römische Armee und keine Fakir-Armee. Ja, also diese traumhaften Sandälchen hier, die kommen einem jetzt erstmal nicht unbedingt so vor, wie Stiefel der Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. Hatten aber gewisse Vorteile. Der Soldat hatte genau ein Paar Schuhe. Er hatte keine Ausgehschuhe. Er lief immer mit diesen Dingern rum. Du sollst immer mit der Bereitschaft rumlaufen, dieses Evangelium des Friedens zu verkündigen. Man bekam da drin keine Blasen, weil die sehr schnell abtrockneten. Man konnte damit Flüsse durchwaten und die waren hinterher sofort wieder trocken. Eigentlich waren die perfekt. Die Sohle wurde durch das Nageln äußerst stabil. Man benötigte diese Schuhe, um überhaupt irgendwo hingehen zu können. In einer Gegend, in der es keine Teerstraßen und Waldwege gab, sondern eher so Schotterwege mit Steinchen drauf und Klapperschlangen und all so ein Kram. Da waren diese Stiefel absolut notwendig. Geistlicher Hintergrund. Petrus schreibt, seid allzeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Ja. Steht hinter diesen Stiefeln vielleicht auch irgendwo Jesus Christus? Nee, das Evangelium, es geht ja darum, nicht? Die gute Nachricht. Jesus kam, damit wir nicht, und so weiter. Gut. Wo immer der Soldat hinging, musste er diese Schuhe tragen. Andere gab's nicht. Wenn du rausgehst in diese Welt und gerne mal andere Schuhe anhättest, die des aufgeklärten Mitteleuropäers des 21. Jahrhunderts, die gehören nicht zu der Rüstung. Ja?